Bonn Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bonn Tourism Talk. Mein Name ist Adi Hadžimuratović und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, denn wir sind Partner und Konkurrenten zugleich. Wettbewerber oder, wie ich gern sagen würde, eine gute Dynamik. Mein heutiger Gast ist Hartmut Wimmer, Gründer und CEO von AutoActive. Ein echter Pionier, wenn es um Digitalisierung von Autotourismus geht. Und nicht nur ein Pionier, sondern ein Trendsetzer. Er kennt nicht nur Trends, sondern setzt sie auch selbst. Jemand, der mit seiner Plattform wirklich den Markt im Tourismus stark geprägt hat. Und ich bin sehr froh, dich, lieber Hartmut, heute als Gesprächspartner bei unserem Tourism Talk zu haben. Willkommen.
Hallo Adi, danke schön. Und schön, dass ich da sein darf.
Freue mich total. Ich habe so ein paar Themen, die ich gerne mit dir heute besprechen möchte. Ich habe dich das letzte Mal auf eurem 30-jährigen Jubiläum gesehen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war wirklich ein ganz besonderes Fest. Viel gelernt auch über die Entstehung von AutoActive, aber auch viel gefeiert, viel getanzt. Unter anderem eine kleine Anekdote. Ich habe ja auch mit deiner Frau getanzt und ein Mitarbeiter, dessen Namen ich jetzt nicht verraten darf, hat mir dann gesteckt, du Adi, als du mit Hartmuts Frau getanzt hast, da standen, glaube ich, die Kinder von Hartmut daneben, haben gefragt, Papa, mit wem tanzen da die Mama? Und ich glaube, du hast da gesagt, mit unserem Konkurrenten. Und das fand ich sehr sympathisch. Vielleicht, dass du mal erzählst, wie siehst du denn insgesamt AutoActive und Destination Bonn in der Beziehung? Wie siehst du uns beide?
Ja, wir sind, wie du sagst, wir sind sicherlich Konkurrenten. Also wir geben uns tatsächlich beim Kunden, beim Geschäftskunden Destinationen meistens die Klinke in die Hand. Und gleichzeitig ergänzen wir uns über die Jahre ganz gut. Also wir haben, glaube ich, schon einen gewissen Respekt gefunden zueinander. Und wir haben auch beide verstanden, dass der andere nicht einfach weggeht und nicht einfach die Segel streicht. Insofern glaube ich, dass nicht nur der Markt groß genug ist für uns alle, sondern das ganze Thema Digitalisierung braucht am Ende mehr als einen Player. Und da ist es wichtig, dass man ganz nah beim Kunden ist, ganz nah bei denen, die die Daten machen, ganz nah bei denen, die die Gäste betreuen. Und das sind viele. Und da teilen wir uns das irgendwie auf.
Ja, das hast du, finde ich, super beschrieben. Und ich finde eigentlich, die Überschneidungen sind zwar da, wo wir Konkurrent sind, aber es gibt doch sehr viele Unterschiede auch. Denn wir als Destination One haben den reinen Fokus auf den B2B-Markt. Und du machst ja was ganz anderes als wir auch im B2C-Markt. Ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen über die Entstehung, du selber als Outdoor-Aktivist, hast ja, glaube ich, in dein Logbuch immer alles eingetragen. Früher waren das so die Beginne der Vision von AutoActive. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit, wie das entstanden ist und ob du damals schon dran gedacht hast, dass es so was Großes werden könnte, wie es heute ist.
Natürlich nicht. Also damals, das, was du meinst, es ging los mit mir. Also wir haben früher, als ich jung war und ein Kletterer war, ein Tourentagebuch geschrieben. Und das beschreibt im Prinzip den Lebensweg aus Sicht von einem Sportler oder von einem Outdoor-Mensch. Und es konserviert Erlebnisse. Und dasselbe machen wir jetzt digital. Das wusste ich damals nicht. Also damals war das einfach nur das, was man halt gemacht hat, um sich erinnern zu können. Da hat man Bilder gemacht, damals Dias. Und das habe ich alles aufgehoben. Und dann habe ich auch irgendwann mal einen Kletterführer geschrieben und einen Mountainbikeführer geschrieben. Und das war Content. Auch das war mir damals nicht klar, dass das weiterleben wird in digitaler Form. Und das ist auch der erste Content. Und der ist heute noch da und heute noch richtig auf AutoActive. Und das ist, die Idee von AutoActive ist auch schrittweise entstanden. Also wir waren B2B-Dienstleister, also wir haben früher touristische Infrastruktur geplant. Also wir haben Hotels geplant und Bergbahnen und später waren es Wanderwege.
Du warst ja auch Architekt, ich glaube, das ist genau. Da auch mit reingeschoben.
Genau, also wir haben Häuser gebaut oder touristische Infrastruktur gebaut. Also ich war Bauingenieur und Architekt und Generalplaner und die coolen Sachen waren immer touristisch und die waren oft am Berg und die waren komplex und es hat uns Spaß gemacht, das hat mich getrieben und irgendwann waren das halt immer mehr so Outdoor-touristische Themen, sowas wie Bikeparks und Skipisten und Wanderwege am Schluss und Radwege. Und dann kamen Karten dazu. Dann musste man das irgendwie auf die Karte bringen. Und dann gab es die Übersichtstafel am Parkplatz. Und dann gab's irgendwann die Flyer und dann kam logischerweise die Idee, ja, jetzt muss es noch auf die Webseite. Und dann ging das los, wie kriegt man das auf die Webseite? Das waren am Anfang halt einfach Text und Bild. Und irgendwann haben wir angefangen mit digitalen Karten, interaktive Karten, irgendwas, wo man zoomen und klicken konnte. Und dann gab's nichts. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann
muss man's halt machen.
Dann machen wir das halt. Ja. So, das war blauäugig und naiv zum Teil. Wenn man gewusst hätte, was das heißt, hätten wir es nie gemacht, aber wir wussten es ja nicht. Wir haben gesagt, ja, das ein Schritt nach dem anderen, ja, das müssen wir noch machen und das müssten wir noch machen. Und so kam das, dass wir digitale Kartentechnologie entwickelt haben. Das war Jahre, bevor es Google Maps gab. Also es gab es damals einfach nicht. Und haben gesagt, ja, machen wir halt. Wir haben ein Content Management entwickelt für touristischen Content. Gab es damals nicht. Und haben gesagt, ja, dann bauen wir das halt. Und irgendwann kamen dann die mobilen Geräte, die heutigen Smartphones, gab es damals nicht. Haben angefangen, da Apps zu bauen, auch 2 Jahre, bevor es das iPhone gab. Haben wir schon Apps programmiert. Also wir waren immer Abenteurer.
Pioniere.
Pioniere, ja, genau.
Was mich persönlich interessiert, weil du kennst die Zeit ja eigentlich vor der Digitalisierung sehr gut. Ändert sich denn das Erlebnis in der Natur der Touren, also das Outdoor Erlebnis durch die Digitalisierung? Gibt es da Themen, die du anders empfindest oder empfindest du eher die Digitalisierung nur als Stütze, um mehr zu erleben?
Also ich erlebe es als besser,
ja,
weil ich halt jetzt viel mehr Zeit habe, mich auf die Natur und auf die Tour zu konzentrieren und brauche weniger Zeit, bis ich navigiert habe und bis ich an die Information rankomme. Und ich habe auch weniger Zeit, bis ich mal überhaupt den Parkplatz gefunden habe. Das war früher schon mühsam, als man halt noch keine Apps hatte und keine digitale Navigation. Also ich empfinde es als totalen Gewinn. Und auch die Dokumentation, du zeichnest halt Track auf, machst ein paar Bilder mit deinem Handy und hast alles in der Kiste und kannst, auch wenn du alt bist, das viel leichter wieder anschauen. Und das sind schon eigentlich große Verbesserungen.
Ja, nur Vorteile.
Ja.
Du hast ja nicht nur AutoActive gegründet, du hast ja auch Digitize the Planet, da sind wir ja auch Mitglied, aber da bist du ja Mitbegründer. Ich glaube, das geht auch in diese Richtung, diese Wanderwege auch zu verbessern und auch nachhaltiger zu machen. Kannst du vielleicht dazu ein paar Worte sagen, was inwiefern das AutoActive auch unterstützt, diese Initiative?
Ja, das sind so Themen, wo wir schon ein wenig über das reine Geld verdienen hinausgehen. Also es sind hehre Ziele, die es entspricht unseren Werten. Also mir ist es immer schon wichtig, die Natur und die Kultur zu schützen und auch nicht nur Tourismus und viele Übernachtungen und viel Traffic um jeden Preis zu haben, sondern einfach auch den Respekt zu haben vor der Welt und der Natur. Und da gab's immer schon, und das ist halt mit Digitalisierung stark gekommen. Jeder geht überall hin und Schilder liest eh niemand. Das heißt, die Leute sind da, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und wo es eigentlich Gesetze und Regeln gibt, aber niemand kennt sie. Und so kam es, dass wir halt als Plattform, also wir waren dann nicht nur B2B, sondern wir sind seit 15 Jahren auch B2C. Also das heißt, wir erreichen viele Millionen Menschen mit unseren Daten. Kriegen wir immer mehr Post von irgendwelchen Jägern, Förstern, Grundstückseigentümern, Naturschützern, die uns sagen, die Tour müsst ihr löschen und das müsst ihr aus der Karte rausnehmen und da darf man nicht hin. Und dann haben wir immer zurückgeschrieben, ja, wir halten uns gerne an Recht und Gesetz, sagt uns bitte die Rechtsgrundlage. Wir können ja nicht einfach irgendwas löschen, bloß weil du jetzt anrufst. Und dann war meistens Ruhe, weil niemand das Gesetz kennt, niemand die Satzung hat vom Schutzgebiet. Und so war das ein ungelöstes Problem. Dann haben wir Arbeitskreise, Roundtables einberufen über Jahre und alle versucht, an den Tisch zu kriegen und jemand zu finden, der zuständig ist und der sich drum kümmert. Wir als Plattform können mit strukturierten Daten das im richtigen Moment anzeigen. Also wenn du hier nicht rein darfst oder wenn du hier nicht Radfahren darfst, dann können wir technisch verhindern, dass da überhaupt eine Radtour entsteht. So, das heißt, es kann auch niemand eine Radtour finden oder planen. Nur dazu braucht es halt verlässliche, hoheitliche Daten, Und die gab's nicht. Und dann haben wir irgendwann nach vielen Jahren und vielen Diskussionen gesagt, okay, dann machen wir das halt aber nicht als Outdoor-Active, sondern als Verein gemeinnützig mit offenen Daten. Und das ist die Idee von Digitize the Planet. Ist jetzt ziemlich genau 5 Jahre her, also es war die quasi, als Corona kam, ist die ITB ausgefallen. Wir haben es dann trotzdem gegründet in der Woche. Also genau 5 Jahre alt, das hat jetzt 4 Mitarbeiter. Wir als Outdoor-Active haben auch einen Großteil finanziert. Und jetzt läuft es, ist ein Erfolgsmodell, das sind schon zigtausend Datensätze in der Datenbank. Es wird immer mehr, also es wird angenommen und es wird verstanden. Sowohl auf der Seite, die die Daten haben, die die Regeln kennen, die die Schutzgebiete.
Deswegen sind wir auch Vereinsmitglieder, weil das macht ja absolut Sinn.
Genau. Ja. Und die andere Seite ist die, die es halt dann nehmen und anzeigen.
Du hast ein super Stichwort genannt, auch mit Daten. Ich glaube, da würde ich ein bisschen tiefer gern einsteigen, weil diese Datenanalyse, heute auch jetzt die künstliche Intelligenz, ich glaube, das ist unser beider Kerngeschäft. Ohne diese Daten ist vieles einfach nicht möglich. Ich glaube, wir könnten heute aber ein bisschen unseren Zuhörern erklären, wie der echte Einfluss dieser Daten ist, wie das Outdoor-Active auch verändert. Also wie der Einfluss von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz, was für einen Einfluss hat es jetzt auf Outdoor-Active oder wie arbeitet ihr damit? Was sind da eure Ziele?
Grundsätzlich, glaube ich, ist es einfach wichtig, die Welt zu digitalisieren. Also wenn wir mal ganz von außen drauf schauen, ist es einfach wichtig, einen digitalen Zwilling zu erzeugen. Das versuchen wir jetzt seit bald 30 Jahren, den Destinationen und auch allen anderen Stakeholdern im Tourismus zu erklären, tut erstmal alles digitalisieren. Ist schwierig, weil halt viele noch getrieben sind von Werbung und von direktem Verkauf und was es nicht alles gibt. Also das ist auch Arbeit. Es ist richtig viel Arbeit und das muss man auch dauerhaft nachhalten. Und das ist die Grundlage von allem. Das ist die Grundlage von jeder Webseite, von jeder App, von jedem Chatbot, von jeder KI, ist echte, richtige, offizielle, strukturierte Daten zu haben. So, und das Schlimmste, was man machen kann, ist sich zurücklehnen und das Spielfeld den anderen zu überlassen. Das sind dann irgendwelche Plattformen aus USA oder China oder das ist die Community, auch Social Media, die zu unangenehmen Dingen führt letztlich, die man nicht haben möchte und die auch zu Unwahrheiten führt.
Und was wären denn so Unwahrheiten? Das würde mich persönlich interessieren.
Also wir hatten es gerade von, hier ist eine schöne Tour für Mountainbiker, obwohl das für Mountainbiker gesperrt ist. Oder irgendwelche Sachen zu irgendeiner Jahreszeit, da ist es ganz toll und da liegt noch Schnee. Oder Dinge.
Ich meine, die Besucherlenkung, dann gehen alle dahin.
Genau, die gehen alle dahin, weil da jemand ein tolles Bild gepostet hat. Oder weil irgendjemand gesagt hat, die haben am Sonntag offen und die haben aber gar nicht am Sonntag offen. Irgendwelche komischen Sachen, die führen auch zu schlechten Erlebnissen, am Schluss wieder zu schlechten Bewertungen, die führen auch zur Unzufriedenheit von den Bewohnern. Die parken da halt, weil jetzt sind sie ja schon mal da, obwohl man da gar nicht parken darf. Da entstehen einfach viele unsinnige Sachen und die kriegt man schlecht wieder los. Also das Internet vergisst nichts und die KI, die setzt immer noch einen drauf, die erfindet dann am besten Fall noch was dazu und verstärkt die Effekte. Und die einzige Möglichkeit, dagegen zu steuern, ist, die offizielle Information in strukturierter Form bereitzustellen. Das ist das Einzige, was da hilft. Das predigen wir schon seit Jahren. Vielen, vielen Jahren. Also ich komme mir manchmal vor wie ein Prediger, der immer wieder dasselbe sagt, aber es ist immer noch richtig und es ist immer noch nicht gemacht. Und da muss man anfangen letztlich und das muss man auch kontinuierlich weitermachen, weil nur so können alle Systeme der Welt, auch die KI oder die Suchmaschinen oder die Karten, am Schluss richtig sein.
Ich glaube, dass das eines der Gründe auch war, dass wir uns ja, du hast die Corona-Zeit vorhin genannt. Ich glaube, das war eine relativ intensive Zeit zum Nachdenken. Und die hatten wir beide ja auch genutzt. Und deine Initiative, auch uns mal zu treffen und dich zu besuchen. Da hatten wir uns ja auch über Daten vor allem unterhalten. Wir haben viele Daten, du hast viele Daten und auch andere Player im Markt haben Daten. Und wir haben eine Initiative gemeinsam gegründet, die TTA. Und ich würde mich freuen, wenn du aus deiner Sicht erzählst, was wir da eigentlich gemacht haben und was für einen Mehrwert wir damit schaffen.
Ja, das war tatsächlich auch, als Corona kam, dann war auf einmal keine Termine mehr und dann habe ich mich bei dir gemeldet, habe gesagt, Adim, wir müssen reden. Die Idee ist einfach die, wie kriegen wir das, was wir eh tun, besser gemacht. So, und das, was wir eh tun, heißt, wir haben Kunden auf beiden Seiten und die wollen ihre Daten austauschen. Und die wollen, dass ihre Daten auch gesehen werden. So, jetzt gibt's heute das Thema Open Data, was viele als den Heilsbringer sehen, wird nicht so funktionieren, weil nicht alles open sein kann, weil viele ihre Daten auch nicht öffnen wollen. Und wenn du nach dem Thema Open Data hast auch die Kontrolle nicht mehr, das heißt, du kannst nichts mehr reparieren, weil die Daten verbreiten sich von alleine. Und dann haben wir einfach gesagt, ihr schafft Daten oder eure Kunden schaffen Daten in eurem System und bei uns passiert dasselbe. Und es gibt aber im Tourismus keine Standards, wie Daten ausgetauscht werden. Wir hatten alle handgebastelte Schnittstellen, unterschiedliche Strukturen. Ihr habt noch individuelle Kategorien und Datenfelder bei jedem Kunden. Das haben wir nicht. Und wie kriegt man die Sachen zusammen, so dass die Daten idealerweise einfach fließen, ohne dass jemand was machen muss? Oder man drückt einen Knopf und sagt, verbinde Destination One mit Outreactive und synchronisiere meine Daten. So, das war die Grundidee. Einfach zum Wohle aller, weil derjenige, der Daten erzeugt, möchte, dass die dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Und der sie braucht, möchte ohne viel Sucherei alles wissen.
Ich kann das nur ergänzen, da kommt noch ein Faktor hinzu. Wir als Technologieanbieter haben ja sehr viel Ressource und Kraft reingesteckt, um Schnittstellen zu bauen. Und wir zwei haben uns damals unterhalten, wir wollen aber diese Ressource in Innovation stecken.
Genau.
Schnittstellen bringen zwar auch Geld, aber es macht uns nicht glücklich und bringt uns nicht nach vorne. Und den Mehrwert, den du genannt hast, kommt, glaube ich, noch das hinzu, dass wir, klar sind wir Konkurrenten, aber wir haben uns aber beide Luft gegeben, um innovativ zu werden und Innovation zu betreiben. Das würde ich da ergänzen.
Völlig richtig. Also das ist einfach nur unsinnige Arbeit, jedes Mal wieder irgendeine Schnittstelle zu basteln. Wenn man die einmal gescheit macht und einmal auf beiden Seiten eine Struktur findet, dann muss man nur noch einen Knopf drücken und dann fließen die Daten. Und dann haben wir tatsächlich Zeit für innovative Sachen.
Und jetzt vielleicht wieder zurück nur zu Outreactive. Du hast ja schon seit Jahren eine Vision und es geht ja meistens in die gleiche Richtung. Aber gibt's irgendwas überraschend Neues, wo du jetzt hin willst? Wo entwickelt sich Outreactive jetzt vielleicht in den nächsten Jahren hin? Gibt's da etwas Neues, was ich auch vielleicht nicht kenne?
Die Geheimnisse, die kriegst du jetzt nicht verraten, Ali. Eigentlich ist es dasselbe in groß. Also das ist am Schluss möglichst viele Menschen erreichen. Also was unsere Schwerpunkte sind, das haben wir schon gehabt, Natur, das Thema Sicherheit, auch das Thema Verbinden zwischen denen, die die nutzen und denen vor Ort. So, also wir verbinden den Trail Manager mit dem Trail Nutzer in einer digitalen Plattform. Solche Themen werden uns die nächsten Jahre noch stärker beschäftigen und das ist auch von mir angetrieben. Habe gerade noch mal eine neue Organisation gegründet, die heißt European Trails und kümmert sich einfach um die Wege und die Wegemanager, dass da auch Qualität entstehen kann, dass auch Finanzierung da ist, dass man auch Mängel schneller erkennt und beheben kann, dass die Rückmeldungen aus der Community dorthin kommen, wo man sie wissen möchte. Solche Themen.
Das heißt, die European Trails spielen dann die Daten auch wieder ins Herz von Outreactive, diese Informationen, oder ist das etwas Separates?
Na, die European Trails hat gar keine Datenbank, sondern okay. Die kümmert sich nur darum, dass die Daten haben, wieder eine Struktur bekommen, Standards bekommen, einheitliche Schwierigkeitsbewertungen, dass die das Know-how haben und dass die Tools nutzen können, gerne auch Outreactive am Schluss, um ihre Wege zu managen.
Sehr schön. Leider rennt uns die Zeit total schnell davon. Wir sind am Ende unserer Episode angekommen. Ich würde mich freuen, lieber Hartmut, wenn wir weiterhin auf Augenhöhe und mit so viel Respekt den Markt gemeinsam begleiten. Und ich würde mich heute freuen, wenn du noch einen Tipp hättest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, den sie vielleicht besonders für Destinationen mitnehmen können aus unserem Gespräch.
One Expertentipp.
Ich glaube, am wichtigsten ist es tatsächlich für alle, die im Tourismus daheim sind und dort ihre Aufgabe finden, Gäste zu betreuen am Schluss, eine digitale Welt zu schaffen. Und da muss man einfach mit dem Digitalisieren der Welt anfangen. Das heißt, der digitale Zwilling ist das, was wir erreichen müssen. Und nicht zu schnell in Richtung Marketing oder in Richtung Sales oder in Richtung Social Media abzubiegen, sondern einfach ganz strukturiert, standardisiert den Teil der Welt digitalisieren, von dem man zuständig ist. Und das andere passiert dann über Destination One oder über Autoractive oder über die anderen Plattformen ganz automatisch. Wir verbreiten die Daten, wir bringen sie dorthin, wo sie gebraucht werden. Also bitte beschäftigt euch ganz stark mit Digitalisieren. Das wäre mein wirklicher Ratschlag an alle.
Vielen Dank auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, teilt es und vor allem schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch.